ARD.
Hier ist der Deutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Ein winzig kleines Dorf in Mecklenburg erlebt heute einen großen Tag. Aus Alt-Rehse im Kreise Waren bei Neubrandenburg übertragen wir Ihnen die feierliche Eröffnung der Führerschule der Deutschen Ärzteschaft.
So tönte es am 1. Juni 1935 aus allen Radiogeräten im nationalsozialistischen Deutschland. Die Eröffnung der sogenannten Führerschule war ein großes Propagandaspektakel. Aus Berlin reisten unter anderem Rudolf Hess und Martin Bormann an, quasi die linke und die rechte Hand von Adolf Hitler. Der eine Stellvertreter des Führers, der andere Chef der Reichskanzlei. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Ärzte als NS-Verbrecher vom Erbe der Führerschule Alt-Rehse. Das ist heute unser Thema. Ganz wichtig, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Aspekte und Ereignisse, die wir natürlich niemals vollständig hier abbilden könnten. Darum der Hinweis, wir werfen hier im Podcast immer ein Schlaglicht auf einige Aspekte und geben euch unseren aktuellen Recherchestand zu den Themen weiter. Darüber hinaus findet ihr außerdem auf unseren Online-Seiten von ndr.de/mv noch weiterführende Informationen. Ja, jemand, der sich viel mit der Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns beschäftigt, das ist unser Reporter Heiko Kräft aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg. Hallo Heiko.
Hallo Mirja.
Heiko, Alt-Rehse, das ist ein etwas, ja, ich sag mal, ernsteres, aber wirklich wichtiges Thema. Und Stichwort geht so ein bisschen um Aufarbeitung, über das wir ja heute mal ja reden wollen hier.
Genau, also leicht ist das Thema ganz bestimmt nicht. Alt-Rehse ist ein ziemlich dunkles Kapitel nicht nur unserer Landesgeschichte, sondern der Geschichte der Medizin. Und auch vielleicht das nochmal vorweg, Alt-Rehse ist kein Ort, an dem jetzt Menschen so direkt zu Schaden gekommen sind oder noch schlimmer ermordet wurden. Das ist aber ein Ort, an dem Verbrechen vorbereitet wurden. Also da wurden Medizinerinnen und Mediziner in der NS-Ideologie geschult, Begriffe wie Euthanasie, unwertes Leben und diese ganze uneingeschränkte Treue zum Führer Adolf Hitler, die spielten da in der Ausbildung eine Rolle. Und wie mit diesem Ort und seinem Erbe heute umgegangen wird, dazu haben sich gerade eine ganze Menge Menschen in Neubrandenburg und vor Ort in Alt-Rehse getroffen zu einer Tagung.
Gut, dass du uns jetzt auch schon mal eingeordnet hast, dass da eben niemand direkt zu Schaden gekommen ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich selbst war noch nie in Alt-Rehse. Ich habe schon einige Bilder mir angesehen. Ich hatte aber tatsächlich im Zuge unserer Podcast-Vorbereitung ein Gespräch mit jemandem, der mir tatsächlich sagte und beschrieb, dass dort so eine besondere Atmosphäre irgendwie zu spüren ist. Also das ist erstmal durch die Architektonik so ein bisschen, wegen der hübschen Fachwerkhäuser, auch sehr idyllisch wirkt auf der einen Seite, gelegene am Tollensesee. Aber irgendwie sowas Beklemmendes da zu spüren sei. Ging dir das auch so?
Nee, also beklemmend würde ich jetzt nicht sagen. Der Ort ist, sagen wir mal, so ein bisschen anders.
Ein bisschen anders.
Und vor allem, wenn wir über Alt-Rehse reden, dann reden wir eigentlich über zwei Dinge. Ne? Da gibt es einmal das Gelände der früheren sogenannten Führerschule und dann über das eigentliche Dorf, das zwar zeitgleich errichtet wurde, aber es sind doch so zwei getrennte Dinge.
Okay, Heiko, für Menschen, die vielleicht wie ich eben noch nie in Alt-Rehse waren, beschreib uns doch mal bitte ein bisschen mehr aus diesem Ort. Also fangen wir wirklich mit dem Dorf an. Wie sieht's da denn genau aus?
Ja, also der Dorfkern, der ist ziemlich einförmig. Also da gibt's 22 Fachwerkhäuser mit Backstein, Reetdach. Und in all diesen Häusern ist in den dunklen Balken sind so Namen eingeritzt. Haus Mecklenburg, Haus Kurhessen, Haus Sachsen und so weiter. Das ist erstmal jetzt nicht so seltsam oder anders. Seltsam ist, und da kommen die meisten Besucherinnen und Besucher dann auch ins Staunen oder Grübeln, wenn sie dann so Inschriften lesen wie errichtet im dritten Jahre.
Okay, ich vermute, das bezieht sich mal auf die Entstehung im ja sogenannten Dritten Reich.
Genau, also mit der Übernahme der Regierungsgewalt 1933, da haben die Nationalsozialisten ja tatsächlich geglaubt, es würde sowas wie eine neue Zeitrechnung anfangen. Die 1000 Jahre, die sie da vorhatten, die endeten ja bekanntlich nach 13 Jahren mit Millionen Toten und einem doch ziemlich krass zerstörten Kontinent. Im Jahre 3 heißt also quasi übersetzt 1935.
Und warum sehen dann da so viele Häuser so gleich aus?
Na, weil es so generalstabsmäßig geplant wurde. Also Aha. als die Planer 34 mit der Umgestaltung von Alt-Riese begannen, haben sie erstmal quasi das ganze Dorf abgerissen. Im Prinzip blieb nur die Kirche, das Gutshaus und die Dorfkneipe stehen. Und in diese neu gebauten Häuser, über die wir gerade gesprochen haben, da wurden dann die früheren Dorfbewohner einquartiert. Und dieser heimelig wirkende Baustil, diese niederdeutschen Bauernhäuser, dass die so gebaut wurden, das ist kein Zufall. Das hat mir auch Michael Wunder erzählt. Er ist Vorsitzender des 2001 gegründeten Vereins für die Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt-Riese.
Das Dorf ist ja ein Produkt des NS-Heimatschutzstils. Es ist 1933, 34 gebaut worden. Und es sind schöne Häuser, aber das ist die Oberfläche. Aber gucken Sie dahinter, ist es die Ideologie. Man wollte diesen Ärzten und Ärztinnen, die hier also in den Trainingslagern waren, sagen, so ist die Perspektive des Nationalsozialismus, so schöne Heimatdörfer wollen wir errichten. Das ist unser Volksideal, selbstverständlich nur für deutsche Volksgenossen.
Und wenn man es ein bisschen salopper formulieren möchte, so das neue Dorf Alt-Riese ist irgendwie fast so ein bisschen so eine Art Disneyland für Völkische.
Wie sieht denn die eigentliche sogenannte Führerschule aus?
Na, nachdem man an der Wache vorbeigegangen ist, der alten Wache vorbeigegangen ist, da öffnet sich ein Tor und erstmal ein wunderbarer Landschaftspark eigentlich. Also sehr hügelig, sehr schöne alte Bäume, gepflegter Rasen, hin und wieder ein Blick in die weite Landschaft über den Tollensesee. Extrem malerisch und auf dem Gelände selbst sind dann überall sehr große Häuser im gleichen Baustil wie das Dorf.
Also Reetdach, Backstein, genau. Fachwerk?
Genau. Nur halt ein bisschen größer. Und diese Häuser da auf dem Gelände der sogenannten Führerschule, die sind in den letzten Jahren mit sehr, sehr viel Aufwand und auch Liebe zum Detail restauriert worden. Und das ist jetzt ein Hotel, das spezialisiert auf Ayurveda-Kuren.
Okay, erwartet man jetzt nicht unbedingt dort.
Nö, nicht unbedingt, ne? Aber die Geschichte der Anlage, die wird von der Betreiberin des Hotels also auf gar keinen Fall vertuscht, negiert, aber die wird ja auch nicht aktiv beworben. Im Gegenteil, die Frau, die das macht, die hofft mit dieser Art, mit dieser grundlegenden Sanierung, aber auch mit dem Kuren, die sie dort anbietet, dem Ganzen so eine positive Wendung zu geben. Und Michael Wunder vom Verein EBB Alt-Riese beschreibt den Ort auch so.
Alt-Riese, das ist ein Täterort. Es ist ja ein Ausbildungs-, ein Indoktrinationsort für Ärztinnen und Ärzte, für Hebammen, für Pflegekräfte gewesen. Und man muss sich wirklich vorstellen, hier über dieses Gelände sind über 10.000 Ärzte, hauptsächlich auch in höheren Positionen, über 1, 2 bis zu 4 Wochen indoktriniert worden mit Eugenik, mit Rassenhygiene, mit Rassenanthropologie, mit der Frage, was ist der gute deutsche Arzt, was muss er machen, wie muss er dem Volkskörper dienen und ihn gesunden. Und das hat natürlich eine unheimliche Ausstrahlung auch damals gehabt, bis in die KZs hinein.
Ja, Heiko, was muss man sich denn unter dieser Führerschule genau vorstellen?
Na, vielleicht mal dieser Begriff Führerschule, ne? Das war sowas wie diese Führerschulen, das waren Kaderschmieden der NS-Diktatur. Also nach Alt-Riese kamen Männer und Frauen, die zur Elite des deutschen Gesundheitssystems entweder schon gehörten oder zukünftig gehören sollten. Und dass das ganze Führerschule heißt, das hat was mit dem sogenannten Führerprinzip zu tun. Das war das Grundprinzip der Nazi-Diktatur.
Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, kann ich.
Ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also das Führerprinzip beschreibt eigentlich quasi, wie der Staat aufgebaut wird, wirklich von ganz oben bis in die kleinsten Vereine. Also es bestimmt, die das Sagen haben, die werden nicht demokratisch gewählt, sondern die werden ernannt. Und wenn die ernannt sind, dann haben die so eine uneingeschränkte Macht. Da müssen sich alle beugen, es dürfen keine Fragen gestellt werden, es darf nicht diskutiert werden, Entscheidungen dürfen nicht abgelehnt werden. Und in Alt-Riese zum Beispiel, da haben die Kursteilnehmer, also die Ärztinnen und Ärzte, die Hebammen und so weiter, immer ein Lied gelernt, ein Alt-Riese-Lied gelernt. Und das illustriert eigentlich diesen Führergedanken auch ziemlich gut. Also ich habe mir mal diesen Refrain aufgeschrieben. Den Glauben an Deutschland im Herzen steht fest zu des Führers Gebot, der deutschen Ärztegarde im Frieden und Krieg bis zum Tod.
Oha. War Alt-Rese denn die einzige Führerschule?
Also im Bereich der Medizin ja, aber die gab es natürlich auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in Neustrelitz, das wissen auch die wenigsten, da gab es die Führerschule für Sportlehrer. Also das war die zentrale Prüfungs- und Fortbildungsstätte für alle deutschen Sportlerinnen und Lehrer. Die mussten sich da beweisen und wurden auch nationalsozialistisch indoktriniert.
In Alt-Rese, da ging es also darum, einen neuen Typ von Arzt zu erschaffen. Mhm. Warum meinten denn die Nazis, dass das unbedingt notwendig ist?
Erbbiologie oder Rassenpflege, was immer auch das sein mag, das wurde damals wirklich als wichtig empfunden. Und dieses, ja, ich würde fast sagen, verrohte Denken und Sprechen, das hat sich in Alt-Rese auch gezeigt, als Rudolf Hess seine Rede gehalten hat zur Eröffnung. Also da war eben Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädels und so weiter angetreten und Hess steht dann da oben auf der Terrasse, blickt ins Rund und sagt dann diesen rassistischen, rassenbiologischen, Rassenpflege-Teil in seiner Rede.
Dass die Augen heute stolzer leuchten, die Bewegung straffer, disziplinierter, rhythmischer sind. Behaupte, auch die Gesichtsform ist rassisch sauberer geworden. Wir sehen viel mehr blonde junge Menschen. Ich glaube, nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, die gesamte heranwachsende deutsche Generation ist rassisch besser geworden. Und so können wir mit Stolz und Freude wirklich schon heute sagen, die nationalsozialistische Bewegung hat dem deutschen Volk eine Jugendgeneration geschenkt, die artreiner und sauberer ist als vordem.
Das klingt wirklich sehr unmenschlich. Das heißt im Umkehrschluss ja auch, es gäbe unreine und schmutzige Menschen.
Genau, und was mit diesem, in Anführungsstrichen, Schmutz passieren muss, das hat die NS-Diktatur ja dann ja auch gezeigt. Und zwar mit Hilfe der Ärzteschaft. Und die wurde im Übrigen auch gar nicht dazu gezwungen, sondern die war von Anfang an wahnsinnig aktiv dabei. Mhm. Also quasi unaufgefordert dabei. Und da kommen wir später nochmal sicherlich dazu. Und die Sachen, die jetzt wir hier gehört haben, das ist wirklich diese menschenverachtende Ideologie, die in Alt-Rese als dem zentralen Ort für die deutsche Mediziner gelehrt wurde. Fast 10.000 Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, die dort ausgebildet wurden und die natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitergearbeitet haben, auch in hohen Stellen.
In beiden deutschen Staaten?
Ja. Anders als man das zu DDR-Zeiten erzählt hat, auch in beiden deutschen Staaten, auch in der DDR. Da waren auch Ärztinnen und Ärzte tätig, die beispielsweise zur sogenannten Euthanasie, also zum Töten von behinderten Menschen beigetragen haben.
Und das ist niemandem aufgefallen?
Naja, sagen wir mal so, wenn da wurde nicht konkret nachgefragt immer, ne? Und wenn nicht nachgefragt wird, wird auch nicht tiefer geforscht. Strafrechtlich verfolgt wurden in der DDR zum Beispiel Mediziner, die so an, ich sag mal, herausgehobenen Orten wie Konzentrationslagern tätig waren. Aber die Leute, die Ärztinnen und Ärzte, die in der zweiten oder dritten Reihe dabei waren, die nicht selbst getötet haben, aber eben dafür gesorgt haben, dass Patienten, ihre Patientinnen und Patienten überstellt wurden in Kliniken, wo getötet wurde. Also jetzt zum Beispiel bei behinderten oder beeinträchtigten Menschen. Das gab es auch in der DDR. Ne? Und in das Bild passt dann übrigens auch, dass der Bundestag erst jetzt, also 80 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, sich mit den Opfern der Zwangssterilisierung beschäftigt hat. Ne? Also Menschen, die unfruchtbar gemacht wurden. Erst dieses Jahr im Januar hat der Bundestag beschlossen, dass also diese Menschen offiziell jetzt auch Opfer des Nationalsozialismus anerkannt werden.
Also das fasst man nicht, ne?
Unglaublich, aber wahr, ja. Hm. Und es ist auch keine kleine Gruppe von Menschen. Also die im nationalsozialistischen Deutschland wurden schätzungsweise 400.000 Menschen zwangssterilisiert. Ihnen also die Fortpflanzungsmöglichkeit genommen.
Hm. Wissen wir heute eigentlich, welche Mediziner sich wie genau schuldig gemacht haben?
Nee, das ist ganz, ganz lange unter der Decke gehalten worden. Ne? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Für die meisten Regionen Deutschlands ist das nach wie vor unerforscht. Eine rühmliche Ausnahme in diesem Fall macht da Mecklenburg. Und das liegt an Michael Budrus und Angrit Lorenzen-Schmidt, beide Historiker. Die haben vor ungefähr anderthalb Jahren ein echtes Mammutwerk vorgelegt. Ärzte in Mecklenburg im Dritten Reich. Das ist einerseits ein Lexikon mit 2300 Biografien, Kurzbiografien von nahezu allen Medizinerinnen und Medizinern des Landes. Das sind 1600 Seiten. Ich hab dieses wirkliche Mammutwerk, besitze ich auch, weil es ist wirklich wahnsinnig spannend. Ne? Also da wird vom einfachen Landarzt bis zum Uniprofessor oder Beamten in Gesundheitsämtern wirklich akribisch die Laufbahn dargestellt. Eine super aufwendige Arbeit. Die beiden, also Michael Buttrus und Angrit Lorenzen-Schmidt, die haben auch untersucht, wie viele Ärzte und Ärztinnen eigentlich in Mecklenburg Mitglied in der NSDAP waren. Das ist ja auch eine interessante Sache.
Und wie viele?
Also 41% aller Mediziner waren Mitglied in der NSDAP. Und verglichen mit dem Rest der Bevölkerung ist das halt wahnsinnig hoher Prozentsatz. Also von der allgemeinen Bevölkerung waren nur 6% in Mecklenburg Mitglied in der NSDAP. Also das zeigt schon sehr, sehr klar, dass Mediziner extrem verstrickt waren mit dem System. Und übrigens, wer nach Alt-Riese kommen wollte als Arzt, der musste übrigens wirklich Mitglied in der Nazi-Partei sein.
Ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast hast du mir einen Aufsatz einer internationalen Expertenkommission geschickt.
Ja.
Sehr spannende Einblicke gab es da. Und einer der Autoren, der war jetzt eben auch in Alt-Riese, ne?
Genau, Volker Rühle, der ist Professor für Medizingeschichte an der Uni Gießen. Und vielleicht nochmal kurz zur Kommission. Das war eine international besetzte Kommission mit Experten aus 8 Ländern, Deutschland, Israel, Nordamerika. Und dann gab es zusätzlich noch so einen studentischen Beirat, auch mit Studierenden aus Asien, Afrika, um bei dem Thema NS-Medizin auch so eine globale Perspektive reinzukommen. Denn dieser Report von der Expertenkommission, der richtet sich eben nicht an deutsche oder israelische Mediziner-Communities, sondern an Tätige im Medizin- und Gesundheitsbereich weltweit.
Ich kann mir vorstellen, dass die Idee dahinter ist, solche Dinge, in die die Medizin ja im NS-Staat eingebunden war, ja, die sind halt auch universell wichtig.
Ja, und das Erschreckende ist auch, dass also die Ideen, die hinter den Verbrechen der nationalsozialistischen Medizin standen, das waren jetzt nicht unbedingt, ist keine deutsche Spezialität, auch keine der NS-Ideologie. Also schon vor 1933 gab es da Ideen, die durchaus anschlussfähig an die Vorstellungen der Nazis waren. Also zum Beispiel, wie man mit behinderten Menschen umgeht. Und das war nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch in Skandinavien oder den USA. Und Alt-Riese, sagt Professor Volker Rühle, ist da ein totales Symbol und Symptom für ein Grundproblem der Medizin.
Dass das, was da passiert, ist eigentlich eine besonders extreme Ausformung ist von problematischen Dingen, die in der modernen Medizin generell da sind, und zwar international. Das heißt auch, dass diese Zeit benutzt werden kann oder sollte, um auf diese problematischen Dinge der modernen Medizin generell sozusagen hinzuweisen, darüber nachzudenken. Und das betrifft eben auch die Medizin in den USA, in Japan, in China, in Indochina und so weiter und so fort. Deshalb ist die Grundintention, ein globales Medizinerpublikum, Publikum aus den Gesundheitsberufen anzusprechen.
Und da gehört aus seiner Sicht und aus Sicht der Kommission eben auch dazu, dass man dieses unfassbare Ausmaß der NS-Medizinverbrechen zusammenträgt.
Bei dem Thema denken viele sicher sofort auch an den furchtbaren KZ-Arzt Josef Mengele, der in Auschwitz ja Menschenversuche machte.
Ja, und ja. Ich sag mal so, dieses Monster Mengele, der überdeckt ja quasi fast alles. Ne? Also Volker Rühle sagte in Alt-Riese, dass solche Schreckensmediziner irgendwie aber auch ganz gut ins Narrativ der Nachkriegsjahre passten. Ne? Schuld, das waren dann immer nur einige wenige. Die wurden dann als irre oder pervers dargestellt. Und überhaupt war ja so die vorherrschende Erzählung, also Ärztinnen und Ärzte wurden von außen gezwungen. Also die Nazis haben sie gezwungen. Ne? Und Professor Rühle sagte in Alt-Riese wörtlich, die Medizin wurde nicht vergewaltigt durch die Nationalsozialisten. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie in ihrer Mehrheit wirklich enthusiastisch die neuen NS-Machthaber begrüßt haben, zum Beispiel in Fachzeitschriften.
Ja, was ich im Kommissionsbericht auch überraschend fand, war das Ausmaß der medizinischen Verbrechen tatsächlich. Zum Beispiel das Zwangssterilisieren, das hast du vorhin schon angesprochen. 350.000 bis 400.000 Menschen waren davon betroffen.
Ja, und für so eine weitreichende Eingriff in die individuellen Rechte reichte Ärzten dann auch einfach nur, dass jemand schwul war oder lesbisch war. Ärzte hielten das für sinnvoll, das hat Volker Rühle in Alt-Riese wörtlich gesagt. Und die hielten das auch schon in der Weimarer Republik für sinnvoll. Nur fehlte da eben die politische Unterstützung, die es dann später im nationalsozialistischen Deutschland gab.
Das gilt ja auch bei der sogenannten Euthanasie, also der Tötung von Menschen mit Behinderungen. 250.000 bis 300.000 Menschen wurden deshalb in der NS-Zeit ermordet.
Ja, und auch hier entschieden und ausgeführt eben von Ärzten und Pflegekräften.
Ja. Nicht zu vergessen sind auch die Menschenversuche, die während der NS-Zeit stattgefunden haben. Betroffen waren davon vor allem KZ-Insassen, meist aus Osteuropa, ne?
Und da gibt es auch, und das ist ein Verdienst der neueren Forschung, jetzt mittlerweile eine Datenbank, wo es darum geht, den Opfern auch wirklich Namen zu geben. Weil wir kennen immer die Namen von Tätern, aber die Opfer, die wirklich das große Leid getragen haben, die kennt man meistens nicht. Und deshalb gibt es da jetzt mittlerweile eine internationale Datenbank, wo fast 29.000 Betroffene verzeichnet sind. Auf der anderen Seite wird es bei diesem Thema Menschenversuche dann auch schon wieder medizinisch, ethisch echt vertrackt. Ne? Also es geht hier gar nicht darum, irgendwas zu relativieren. Ne? Also es ist nicht zu entschuldigen, diese aufgezwungenen Menschenversuche. Aber oft dienten die eben doch legitimen Forschungszielen. So hart und fies, wie das jetzt klingt. Ne? Mhm. Da ging es um die Entwicklung von Impfstoffen oder die Erforschung von Seuchen. Und Volker Röhlke sagte in Altrese, dass die Experimente, die da gemacht wurden, häufig Stand der damaligen internationalen Wissenschaft waren. Es waren nicht dumpfe Nazis nur. Ne? Und manchmal waren sogar die Sachen, die dann von deutschen Ärzten da entwickelt wurden, sehr, sehr innovativ. Also das Interesse war nicht immer absurd oder pervers, aber es war absolut brutal und rücksichtslos, wie das durchgeführt wurde. Ne? Und Herr Röhlke hat dann in Altrese gesagt, das, was man da sieht, das war eigentlich sowas wie die total deregulierte Forschung. Also und, Verantwortung trugen, man kann es immer nur nochmal sagen, auch die Gefahr, dass wir uns hier wiederholen, Verantwortung trugen Mediziner. Die haben die Forschungsinteressen formuliert, die haben die Anträge geschrieben, um Geld zu bekommen, die haben über die Methoden entschieden und die haben den Umfang der Forschung bestimmt.
Menschenversuche, Zwangssterilisierungen, das Töten von als lebensunwert abgestempelten Menschen. Kann die Gesundheitsbranche da heute noch irgendwas draus lernen?
Also Volker Röhlke und seine Kolleginnen und Kollegen, die sagen auf jeden Fall ja. Also sie fordern, dass Menschen weltweit, die sich im Bereich der Medizin, der Gesundheitsfürsorge bewegen, dass die in ihren Ausbildungen mit diesem Thema wirklich bekannt gemacht werden müssen.
Sie können zum Beispiel gerade in den USA sehen, dass sozialdarwinistische Ideen, also Survival of the Fittest, ja, der Beste soll halt überleben und die anderen, denen entzieht man die Ressourcen. Ob sie jetzt früher sterben oder so, das interessiert uns einfach nicht. Ja? Also das gehört zur Vorgeschichte von dem, was im Nationalsozialismus passiert ist. Und das sehen wir jetzt in ziemlich ausgeprägter Weise in der Gesundheitspolitik der Trump-Administration und von diesem neuen Gesundheitsminister. Und das sieht man viel schärfer, wenn man diese Geschichte kennt. Ja? Und man kann auf bestimmte Argumentationsmuster und Handlungsmuster achten.
Spannend. Welche Rolle spielt das Thema denn eigentlich in der Ausbildung von jungen Menschen in Deutschland? Also konkret jetzt im Bereich der Medizin, der Pflege oder sozialen Arbeit?
Na, aus Sicht von Daniel Rottke eine viel zu geringe Rolle. Also Daniel Rottke ist Professor für Medizin, Gesundheitswissenschaften und Medical Humanities an der Hochschule Neubrandenburg. Und er sagt, also im Medizinstudium gäbe es zwar so historische Module, aber nirgendwo in Deutschland sei es zum Beispiel Pflicht, sich mit den Medizinverbrechen der NS-Zeit wirklich auch vor Ort zu beschäftigen. Also mit einer einzigen Ausnahme, das ist eine kleine private Hochschule in Brandenburg.
Also es ist kein fester Bestandteil und es ist leider in der Medizin nicht so, es ist nicht in den Gesundheitswissenschaften so. Man macht natürlich in all diesen Fächern historische Module. Aber ich bin schon ein Freund davon zu sagen, wir brauchen solche Auseinandersetzungen mit diesen Orten auch verpflichtend. Insbesondere auch als Exkursion, weil eben da diese sozusagen diese sehr etwas stärkere emotionale Auseinandersetzung vielleicht auch stattfinden kann. Man näher dran ist sozusagen an der Realität. Man kann das weniger verdrängen, wenn man mal da war.
Und was unternimmt der Neubrandenburger Professor?
Na, indem er zum Beispiel selbst solche Exkursionen organisiert. Also mit seinen Neubrandenburger Studierenden, aber auch mit Studierenden der Berliner Charité. Und gemeinsam besucht er dann mit ihnen so Orte, an denen Mediziner in der NS-Zeit zu Tätern wurden. Zum Beispiel das KZ Ravensbrück. Das gehörte ja damals zu Mecklenburg. Und dort wurden medizinische Experimente an und mit Menschen gemacht. Und im gleichen Exkursionsmodul besucht er dann zum Beispiel auch mit den jungen Menschen Altrese, obwohl das ja nun wirklich auch kein echter, direkter Terrortatort war.
Warum ist Alt-Riese denn für ihn trotzdem ein wichtiger Ort?
Ja, das ist dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis.
Deshalb plädiere ich eigentlich immer dafür, den im Kontext mit verschiedenen anderen Orten zu besuchen. Denn Alt-Riese ist ja ein Ort, der Inszenierung von einer Ausbildung einer medizinischen oder ärztlichen Elite im Geist der NS-Ideologie. Aber er ist eben, ja, eigentlich, man muss das so hart sagen, erstmal ein schöner Ort. Ne? Es ist ein Ort, wo inmitten von sehr, sehr schöner Natur Häuser also im Fachwerkstil rekonstruiert wurden, wo Kameradschaft im Mittelpunkt stand.
Ja, immer diese Janusköpfigkeit dabei. Ne? Und Daniel Rottke findet auch, dass insgesamt immer noch zu wenig über die Rolle von medizinischer Wissenschaft im sogenannten Dritten Reich reflektiert wird. Und dafür, sagt er, da ist Alt-Riese wirklich ein guter, angemessener Ort. Denn da ging es zum einen eben um die nationalsozialistische Ideologie, aber es ging eben auch um das Verbreiten neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und spätestens da, sagt er mir, da wird es wirklich sehr, sehr, sehr komplex.
Warum?
Ja, war so schon so ein bisschen so, was Volker Röhlke auch sagte. Ne? Es war eben nicht nur Pseudowissenschaft, die in Alt-Riese betrieben und vermittelt wurde. Da waren international renommierte Spitzenforscher, und zu sagen, das ist alles nur dumpf gewesen, das ist einfach historisch falsch. Und wie widersprüchlich die Medizin in der NS-Zeit ist, das zeigt zum Beispiel die Krebsforschung. Ne? Also gerade bei uns in Mecklenburg war die ja führend. Im vergangenen Jahr habe ich dazu mal eine Zeitreise fürs Nordmagazin gemacht.
Ja, Heiko, und da muss ich mal eingreifen. Die ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Ich habe sie jetzt in Vorbereitung auf den Podcast ja auch nochmal gezielt angeschaut. Ich habe euch den Link übrigens zur Zeitreise von Heiko in die Shownotes zu diesem Podcast gestellt. Nimm uns mal mit, Heiko, erklär mal genau, was du da herausgefunden hast.
Ja, in der Zeitreise erzählen wir so ein weitgehend vergessenes Kapitel der Medizingeschichte. Ne? Also in Mecklenburg wurde während der NS-Zeit das weltweit erste Krebsregister eingeführt, und zwar von Forschern der Uni Rostock. Das war wirklich ein Meilenstein in dem Gebiet. Erstmals wurde da wirklich detailliert und strukturiert Datenmaterial gesammelt zu Erkrankungen, Krankheitsverläufen, Genesungsverläufen und aber auch zu Sterberaten.
Krebsregister ist ja auch heute immer noch sehr wichtig. Ja. Wem hat es damals genutzt?
Na, zum einen half das natürlich potenziell den erkrankten Menschen, ne? So weit, so gut. Aber das ist ein wichtiges Aber. Es ging dabei im NS-Staat nicht um den Einzelnen, nicht um das Wohl des Einzelnen. Es ging in der NS-Zeit vor allem um das Wohl des sogenannten Volkskörpers.
Und wir wissen ja, da gehörten eben nicht alle zu. Ne? Auch für die Nazis waren ja zum Beispiel jüdische Deutsche nicht Teil des Volkes.
Genau, und genauso wenig zum Beispiel Erbkranke, ne? Also Menschen, sogenannte Erbkranke, muss ich sagen. Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen, ne? Oder Leute, die in der Euthanasie ermordet wurden, die gehörten eben für die Nazis nicht zum Volkskörper. Und so zynisch wie das wirklich klingt, ja, da wurden dann in Alt-Riese zum Beispiel auch, sind da auch in der Ausstellung zu sehen, Statistiken angeführt, also dass das ja auch wirtschaftlich ganz gut wäre, da Geld zu sparen, anstatt behinderte Menschen zu betreuen, das doch irgendwie lieber zu sparen. Und sowas wurde in Alt-Riese gelehrt.
Unglaublich. Solche Gedenk- und Erinnerungsorte werden ja oft auch als außerschulische Lernorte bezeichnet. Mhm. Jetzt in Zeiten leerer Kassen, hohen Spardrucks im öffentlichen Haushalten, wie sieht es denn da mit der konkreten Unterstützung des Landes für Alt-Riese aus?
Also bei der Tagung in Neubrandenburg und Alt-Riese, also in diesem Fall in Alt-Riese, da war auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin von der SPD dabei, und die hat angekündigt, dass es aus dem Gedenkstättenetat des Landes Mittel für eine neue Ausstellung in Alt-Riese geben wird. Der Verein bekommt auch von anderen öffentlichen Stellen und Stiftungen Projektgelder, zum Beispiel vom Bund. Da läuft zum Beispiel gerade das aktuelle Projekt Alt-Riese Revisited.
Also so etwas wie Alt-Riese wiederentdeckt. Worum geht's denn da genau?
Im Prinzip geht es darum, Jugendliche, Schulen und Bildungsträger zu unterstützen, die neue Formen von, also neue mediale Formen von Erinnern erstellen wollen. Das klingt jetzt kompliziert, meint aber ganz praktisch, dass zum Beispiel Podcasts entstehen oder Videos oder Social-Media-Beiträge. Und für Michael Wunder vom Verein EBB Alt-Riese ist das Finden von diesen neuen Formaten des Erinnerns und des Lernens eine wirklich wichtige Sache.
Wie können wir die jungen Menschen erreichen? Wie können wir Menschen erreichen, die sehr fern von der deutschen Geschichte sind, weil sie einen Migrationshintergrund haben? Und wie können wir überhaupt was erreichen in einer Gesellschaft, die ja zunehmend doch die NS-Geschichte für etwas hält, wo man vielleicht einen Schlussstrich machen sollte, was uns natürlich sehr bedenklich erscheint.
Nun hat ja die neue Bundesbildungsministerin Katrin Prien gefordert, vor wenigen Tagen erst, dass es für alle Schülerinnen und Schüler einen Pflichtbesuch in KZ-Gedenkstätten geben muss. Wurde darüber jetzt auch in Alt-Riese gesprochen?
Ja, das war ein Thema, allerdings kein ganz so neues, denn solche Forderungen aus der Politik, die kommen eigentlich regelmäßig. In der Runde in Alt-Riese hieß es da gestern, wir als Erinnerungsorte und Gedenkstätten im KZ, wir sind keine Besserungsanstalten. Das klingt ein bisschen zynisch, aber Jochen Schmidt von der Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, der hat da zum Beispiel auch gesagt, dass also viele Expertinnen und Experten aus Gedenkstätten oder der politischen Bildungsarbeit verpflichtenden Sachen skeptisch sind. Also sein Haus, die Landeszentrale für politische Bildung, die fördert zum Beispiel Gedenkstätten, Besuche von Schülerinnen und Schülern. Da wird dann zum Beispiel die Kosten der Busfahrt übernommen, also für Schüler aus MV nach Ravensbrück oder nach Oranienburg oder eben nach Neuengamme bei Hamburg.
Also Zwang bzw. Pflicht ist ja vielleicht auch nicht immer die richtige Herangehensweise. Ja. Auf der anderen Seite, wer schaut sich schon gerne freiwillig solche schrecklichen Orte an?
Ja, das ist fast ein Dilemma, ne? Also ja. Ich kann vielleicht mal aus eigener Erfahrung erzählen. Hm. Also ich bin Baujahr 75 und 1989, das war so wenige Wochen vor der Wende in der DDR, da war ich damals mit meiner Springer Schulklasse im KZ Sachsenhausen bei Oranienburg. Und das war so ein Pflichtprogramm. Jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, wird sich daran erinnern. Und es war auch quasi nicht nur so Pflichtprogramm, sondern es war wirklich Teil der Vorbereitung auf die Jugendweihe. Und mich hat damals dieser Besuch im KZ wirklich wahnsinnig beeindruckt. Also auch später ein Besuch im KZ Ravensbrück. Also diese Öfen zu sehen, in denen dann so tausende Ermordete verbrannt wurden. Also das hat mich nicht kalt gelassen, das lässt mich heute nicht kalt. Andere aus meiner Klasse damals vor 89, kannst ja zurückrechnen, die hat das irgendwie nicht so berührt wie mich zum Beispiel. Ne? Also auf dem Weg zurück mit der S-Bahn nach Berlin, da können einige dann gleich wieder rumdallern. Das ist unterschiedlich, wie Pubertierende das auch aufnehmen.
Ja, da sind Menschen verschieden. Ich hätte das auch, also mich hat das auch damals immer sehr bedrückt. In Alt-Riese und Neubrandenburg, da waren offensichtlich ja sehr viele Menschen von sehr vielen bekannten und weniger bekannten Gedenk- und Erinnerungsorten auch mit dabei. Arbeiten die eigentlich alle zusammen?
Ja und nein. Also natürlich sind die untereinander vernetzt und die arbeiten auch teilweise schon zusammen. Also jetzt nicht nur die Gedenk- und Erinnerungsorte, sondern auch Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, also wie zum Beispiel die Hochschule in Neubrandenburg. Aber ein wichtiges Vorhaben der Konferenz, dieser zweitägigen Konferenz war, eine sogenannte Drei-Länder-Konferenz zu initiieren. Darin könnten sich dann zum Beispiel Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammenfinden, um sich wirklich ausschließlich und gemeinsam dem Thema NS-Medizinverbrechen zu widmen, die noch besser zu erforschen, Erinnerungskultur daran zu entwickeln und auch diese Problematiken ins Heute zu vermitteln.
Wie könnte das konkret aussehen?
Na, indem man zum Beispiel so gemeinsame Touren macht, ne, oder anbietet, wie sie der Neubrandenburger Prof Daniel Rottke jetzt ja schon macht, ne. Zum Beispiel ersten Besuch in Alt-Riese, wo dann zu erleben ist oder zu erfahren ist, wie die menschenverachtende Ideologie dort gelehrt und auch begierig aufgenommen wurde. Und dann könnte es quasi anschließend weiter zum KZ Ravensbrück gehen, wo dann tatsächlich Menschenversuche unternommen wurden. Und die Hoffnung der Expertinnen und Experten für die NS-Medizingeschichte ist, dass sich dann vielleicht mehr Menschen von diesen vielen falschen Mythen und Legenden um die Unschuld der Halbgötter in Weiß verabschieden, ne? Und dass das entlarvt wird als das, was es ist, Lügenmärchen.
Ja, das klingt nach einer sehr interessanten Idee. Da gibt es sicher auch noch mehr Orte, die für solche Bildungs- und Erinnerungsarbeit in Frage kommen könnten, ne?
Ja, auch bei uns im Land, ne? Also es gibt ja nicht nur Alt-Riese als ein Ort von Medizinverbrechen. Also ich nenne da jetzt mal nur so Orte, die ich selber kenne, die ich auch schon besucht habe. Die sogenannte Landesirrenanstalt Domjüch bei Neustrelitz oder die psychiatrischen Einrichtungen in Ueckermünde oder der Sachsenberg in Schwerin. Überall dort sind Verbrechen passiert, überall dort gab und gibt es aber auch Initiativen und wissenschaftliche Forschung, diese Geschichte arbeiten, um mal dieses Wort zu benutzen. Und ein zweiter wichtiger Punkt bei der Tagung war dann auch, dass viele Teilnehmende wirklich wichtig war, Das ist irgendwie eine verpflichtende Aufnahme des Themas NS-Medizinverbrechen in die Lehrpläne von angehenden Ärzten, Pflegern, Hebammen und andere Gesundheitsberufe gibt. Das soll die jetzt nicht zu Historikern machen. Und ich meine, die haben schon wahnsinnig vollgeplackte Lehrpläne und die müssen nicht noch künstlich aufgeblasen werden. Aber sich doch dezidiert mit diesem Thema zu beschäftigen, das erschien den Teilnehmenden da bei der Konferenz doch wirklich, wirklich wichtig. Denn es geht darum, dass man ethische Fragen in der heutigen Medizin und Pflege erkennen kann. Also wenn man die Geschichte kennt, dann kann man auch heutige Probleme erkennen und dann kann man sie diskutieren. Und dazu sind solche historischen Orte wie Altrese wichtig und gut.
Ja, da kann ich dir nur uneingeschränkt recht geben, weil man, also gerade auch das, dadurch, dass wir beide jetzt hier darüber gesprochen haben, dass halt einfach auch sehr viele, ja, es einen wieder sehr nachdenklich macht, ähnlich wie deine Zeitreise. Und jetzt hoffe ich, dass wir da vielleicht auch einen Teil mit zur Aufklärung beitragen können. Vielen, vielen Dank, Heiko Kräft aus unserem NDR Hafen-Müritz-Studio Neubrandenburg.
Vielen Dank, Mia.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte übrigens Sebastian Welzel. Über die deutsche Ärzteschaft im Nationalsozialismus hat übrigens auch der Deutschlandfunk Kultur einen Podcast herausgegeben. Er heißt Späte Einsicht, deutsche Ärzte arbeiten NS-Vergangenheit auf. Ihr findet ihn in der App der ARD Audiothek und natürlich stelle ich euch auch diesen Link in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
Mehr Informationen, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.